Erinnern Sie sich noch, wie Sie Ihre Grundschullehrerin angesprochen haben? Wenn Sie als Sechsjährige, als Achtjähriger Hilfe brauchten, wie haben Sie dann auf sich aufmerksam gemacht? Haben Sie du oder sie gerufen? Frau Schmidt oder Annette? Wissen Sie es noch? Der Germanist Klaas-Hinrich Ehlers arbeitet als Privatdozent an der Universität Rostock am Institut für Germanistik. Als seine Tochter eingeschult wurde, hat er sich sehr genau daran erinnert, wie es in seiner Schulzeit zuging.
Meine Tochter ist in die Grundschule gegangen. Ich selber bin ja in den 60er Jahren in der Grundschule gewesen. Meine Tochter ging in die Grundschule und ich merkte, die duzt ihre Lehrerin und sie nennt die sogar Nana, also mit Kosenamen. Das war für mich vollkommen undenkbar.
Für Klaas-Hinrich Ehlers ist klar, etwas Grundlegendes hat sich verschoben. Die Regeln, mit denen er aufgewachsen ist, haben sich verkehrt. Er startet eine Untersuchung, interviewt Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer in Norddeutschland und findet heraus, in der ersten, zweiten Klasse sitzt heute eigentlich kein Schulkind mehr sein Erwachsenes gegenüber. Und die Kinder wissen das zu begründen. Die Lehrenden seien ihnen schließlich vertraut, deshalb das Du. Überordnung, Unterordnung, hierarchische Fragen, die in Ehlers Schulzeit zentral waren, spielen für Kinder heute kaum noch eine Rolle, zumindest nicht in der Grundschule. Das geht aus den Interviews klar hervor. Sympathie, Nähe entscheidet heute über die Anrede in der Grundschule. Nur wenige Jahrzehnte früher, undenkbar.
Da finden wir in den Benimmbüchern der 50er Jahre noch Anweisungen, wie die Lehrer sind strikt und jederzeit immer mit Herr Lehrer und Sie anzusprechen und so weiter. Dieses ganze Zeugs. Aufstehen, wenn der Lehrer reinkommt, beiseite gehen, wenn er auf dem Fußweg einem entgegenkommt. Die Anrede ist immer vernetzt mit allen möglichen anderen kommunikativen Verfahrensweisen.
Und sie ist Spiegel von gesellschaftlichem Wandel. Die Lehrerinnen und Lehrer interpretieren heute ihre Rolle anders. Sonst könnten sich die Kinder das Duzen nie erlauben. Und sie lassen sich anders ansprechen. Weil sie selbst wollen sich von gleich zu gleich begegnen, Dinge aushandeln, statt sie durchzudrücken. Der Sprachwandel ist insofern Symbol eines grundlegenden Rollenwandels. Einer anderen Idee von Kindern, von Respekt, von Schule. Der Mikrokosmos Grundschule beweist etwas Grundlegendes. Wenn die Anredeformen in Bewegung geraten, dann ist die Gesellschaft in Bewegung. Jeder Bruch der Anredenormen verweist auf einen gesellschaftlichen Bruch. Als Klaas-Hinrich Ehlers seine Untersuchung an Grundschulen durchführt, ist der Wandel schon vollzogen. Neue Regeln sind etabliert. Aber was erklärt den Wandel in der Grundschule?
Mitte, Ende der 60er Jahre, wo insgesamt das Leben informeller wird, wo Leute anfangen, nicht mehr mit Krawatte rumzurennen oder einen Hut aufzusetzen auf der Straße. Da geht es auch los mit sprachlichen Dingen, dass die Leute eben nicht mehr alle sie sagen zueinander, wenn sie sie noch nicht kennen, sondern dass es normaler wird, dass nicht nur im akademischen Bereich, sondern auch, dass die Nachbarn, wir wohnen in einem Mietshaus, da sagt man halt du zueinander, wenn man in dem Haus wohnt. Das sind alles Sachen, das war so in den 60er Jahren hat es begonnen und dann ging es halt langsam so durch verschiedene gesellschaftliche Bereiche.
Der Linguist Professor Horst Simon. Er unterrichtet historische Sprachwissenschaft an der FU Berlin. Sprachwandel ist sein Fachgebiet. Er führt die Entwicklung, an deren Ende wir heute stehen, auf die 60er Jahre, die 68er-Bewegung zurück. Stichwort Kampf um Bürgerrechte, Kapitalismuskritik, Infragestellung alter Hierarchien. Dieser gesellschaftliche Kampf ums große Ganze findet seinen Niederschlag in kleinsten sprachlichen Wendungen. In Titeln, die plötzlich unter den Tisch fallen, in Grußformeln, Abschiedsformeln, die sich wandeln.
Wer schreibt heute noch Briefe mit, endet Briefe mit hochachtungsvoll, ihr Ergebener sowieso? Das ist 50er Jahre.
Auch Klaas-Hinrich Ehlers erinnert an die Studentenbewegung, ans Jahr 1968, um die heutigen Grundschulgepflogenheiten zu erklären. Aber, sagt er, eigentlich müsse man noch weiter zurückgehen, um die Sprache der Grundschüler zu verstehen.
Im 18. Jahrhundert beginnt im Zusammenhang mit der Französischen Revolution in ganz Europa eine allmähliche Umorientierung des Kommunikationsverhaltens, weg von der Markierung von Statusunterschieden hin zur Markierung von Nähen und Fernen. Also es wird gewechselt von der vertikalen Distanz oben unten zur horizontalen Distanz nah und fern. Und das ist eine Entwicklung, die damals angefangen hat, auch durchgekämpft worden ist. Und in dieser Entwicklung stehen wir letztlich immer noch.
Die Französische Revolution richtet sich gegen eine Gesellschaftsform, die ursprünglich aus dem Mittelalter stammt. Eine Ständegesellschaft. Oben und unten ist klar definiert. Ein Aufstieg nicht vorgesehen. Die Statusunterschiede drücken sich in allerlei Verhaltensformen aus. Die Körper erzählen in Verbeugungen von ihr, die Sprache in Pronomina.
Im 18. Jahrhundert gab es noch sehr viel mehr Pronomina. Also nicht nur du und sie, sondern es gab du, ihr, er, sie. Also die Magd zum Beispiel wurde dann, kann sie mal kommen. Also im Singular dann das großgeschriebene sie, was wir heute noch haben. Also es gab eine sehr viel größere Palette von Anredeformen. Das heißt auch eine sehr viel größere Möglichkeit, Unterschiede, asymmetrische Unterschiede zu signalisieren. Also von oben herab wird nicht nur geduzt, sondern auch geärzt zum Beispiel.
Gehe er mir aus den Augen. Heute eine unmögliche Formulierung. Früher aber war das Ärzen einfach eine weitere Möglichkeit der Anrede. Eine weitere Möglichkeit, sich vom Gegenüber abzugrenzen. Schon sprachlich den eigenen höheren Stand zu zeigen.
Friedrich der Große ärzt seine Soldaten und jetzt vielleicht seinen Minister und er siezt vielleicht einen gleichrangigen Adligen. Und diese Asymmetrien sind abgebaut worden, die Pronomina sind verloren gegangen, wir haben jetzt nur noch zwei. Und auch da geht die Entwicklung dann weiter, dass es immer weiter in Richtung symmetrischer Anrede geht.
Symmetrische Anrede, das ließe sich auch als Kommunikation auf Augenhöhe beschreiben. Eine Sprache, die nicht darauf aus ist, Stände und Bildungsunterschiede herauszustellen, Hierarchien einzuziehen. Die Entwicklung hin zur symmetrischen Anrede zeigt sich heute in nahezu allen Bereichen. In Schulen und Universitäten, Parteien und Sportvereinen, Betrieben und Unternehmen. Und es zeigt sich noch etwas. Die Anrede wandelt sich nicht bloß von Zeit zu Zeit, sie ist auch von Region zu Region verschieden. Horst Simon weiß das aus eigener Erfahrung.
Das ist ja ein Phänomen, gibt es im Bayerischen ganz stark, aber auch in anderen deutschsprachigen Gegenden in so einer Umgangssprache, dass man eine Person manchmal sieht, aber wenn man mehrere Sitzpersonen anspricht, ihr sagt zu diesen Leuten. Das habe ich selbst schon erlebt als Student, dass ich natürlich zu dem einzelnen Professor sie gesagt habe, aber weil mehrere Professoren beieinander standen, habe ich zu denen insgesamt ihr gesagt als Gruppe. Das hat wunderbar funktioniert, bis zu dem Moment, dass ich das zu zwei Professoren gesagt habe, die aus Norddeutschland waren und das überhaupt nicht verstanden haben und die dann beleidigt waren, weil ich so komisch informell rede und wie wenn ich sie duzen würde oder so. Und da sieht man eben genau das, dass es in verschiedenen Varietäten des Deutschen unterschiedliche Systeme gibt, wie man sowas macht.
Was Horst Simon als Student erlebt hat, erforscht er heute. Er hat eine Untersuchung zur Anrede in Verkaufsgesprächen durchgeführt, wollte wissen, wie sich der Beginn von Verkaufsgesprächen, etwa beim Bäcker, von Region zu Region unterscheidet.
Na, es geht schon damit los, wer grüßt zuerst? Wir haben diesbezüglich eine Beobachtungsstudie gemacht in Berlin und in Zürich und beobachtet, dass in Zürich immer die Verkaufsperson einen Gruß sagt als erstes Mal. Und dann beginnt das eigentlich Verkaufsgespräch. In Berlin ist es nie der Fall oder sehr selten der Fall, sondern da ist es eher so, dass die Person, die reingeht, als erstes Mal erwartet wird, dass sie einen Gruß sagt. Und selbst die machen es häufig nicht, sondern sagen gleich, was sie wollen. Und dann so, dass man sich nochmal doppelt bedankt oder dass man nochmal beim Rausgehen noch ein zweites Mal auf Wiedersehen sagt, wenn man dann bei der Tür wirklich ist. Genau in solchen Fällen sieht man Alltagsdifferenzierungen, wo die einen eher so sind, die anderen eher anders. Und das ist eben teilweise zumindest regional verteilt.
Aus dem Gespräch beim Bäcker lässt sich eines ableiten. Mit dem Schlagwort Höflichkeit lassen sich Anredenormen nicht erklären. Denn was ist höflicher, wenn erst die Verkäuferin oder erst die Käuferin begrüßt? Kaum zu entscheiden, oder? Wie die Gründe für solche Normen und Normunterschiede überhaupt schwer zu finden sind. Vielleicht ist es einfach so, dass sich Höflichkeit von Region zu Region anders ausdrückt, dass sich die Vorstellung von Höflichkeit von Zeit zu Zeit ändert und mit ihr die Sprache. Was aber nicht bedeuten soll, dass es sich nicht lohnen würde, genau auf Anreden zu achten.
Weil die Anrede ja auch vielleicht nicht immer bewusst, aber gezielt eingesetzt wird, um das soziale Verhältnis zwischen den beiden, die miteinander sprechen, zu symbolisieren, eventuell auch zu verändern.
Sagt Klaas-Hinrich Ehlers.
Im Laufe einer längeren Beziehung verändert sich ja die Anrede. Das heißt, wir können anhand der Anredekonstellation sehr schön auch Entwicklungen von persönlichen Verhältnissen sehen. Wir können Rangunterschiede sehen, wir können sehen, wie sich Leute näher kommen. eventuell wieder entzweien und so weiter. Also Anrede ist ein ganz, ganz hochsensibler Sozialindikator.
Wer einen Brief mit Lieber beginnt, ist auf eine andere Beziehung aus als einer, der sein Schreiben mit sehr geehrter eröffnet. Wer seine Eltern siezt, denkt anders über sie als jemand, der selbstverständlich zum Du greift. Laura Fischelhammer spürt das jeden Tag, wenn sie sich an ihre Forschung macht.
Ich respektiere meine Eltern auch, aber das ist man heute nicht mehr gewohnt, dass man da so ganz ehrfürchtig ist und sie, sehr geehrter Herr Vater, oft dann mit dem Herr auch dazu und sich dann selbst auch immer zurücknimmt und sagt, ja, ich weiß ja nicht, wie das wirklich ist, aber sie wissen, also auch diese Ehrfürchtigkeit, die da manchmal vorkommt.
Die Germanistin untersucht Briefe aus dem 19. Jahrhundert. Sie seziert die Elemente, die viele überlesen würden, abtun als unwichtige Phrasen. Begrüßungsformeln, Namen, Pronomina. Anrede eben.
Das ist so eine Zwischenzeit. Wir haben im 18. Jahrhundert eine sehr ausdifferenzierte, sehr komplexe Regelung der Anredeformen und der Titulaturen. Und das verändert sich im 19. Jahrhundert nach und nach. Nicht Schlag auf Schlag, also nicht von einem Tag auf den anderen, ist jetzt die soziale Hierarchie völlig egal. Aber da kann man sehr schön sehen, auch im ganz Kleinen, also auch schon innerhalb der Familie, wie sich da die Beziehungen verändern und sich das auch in der Sprache niederschlägt.
Laura Fischelhammer rekonstruiert anhand der Briefe einen Prozess. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts beginnen gerade jüngere, gerade gebildete Menschen, ihre Eltern zu duzen. Manche von ihnen schreiben auch über den Wandel, kündigen dem Vater an, jetzt auf das Sie verzichten zu wollen. Aber es braucht das gesamte 19. Jahrhundert, bis sich diese Veränderung vollzogen hat. Und selbst zu Beginn des 20. Jahrhunderts finden sich noch Briefe, so Fischelhammer, in denen sich die Hierarchie in der Familie in einem Sie niederschlägt. Und andere, in denen die Schreibenden schwanken, vom Du zum Sie und wieder zurückwechseln.
Zum Beispiel gibt es viele Briefe, wo die Eltern schon geduzt werden, aber in manchen Routineformeln behält sich noch immer das Sie, in dem dann zum Beispiel am Beginn steht, ich fühle mich verpflichtet, an Sie zu schreiben. Das ist so eine feststehende Formel, die häufig entweder in der Schule gelernt wird oder aus Ratgebern entnommen wird. Und dann geht es per Du weiter. Also wir finden da viel Variation, was häufig ein Zeichen dafür sein kann, dass es Veränderungen gibt.
Wie wichtig die Anrede für den Aufbau einer Beziehung ist, kann jede und jeder von uns heute im Alltag erspüren. Denn die Regeln sind gerade wieder im Fluss. Ist es jetzt richtig, einen Professor mit Herr Professor anzuschreiben, wenn man ihn nicht kennt? Oder übertrieben förmlich? Ist es wichtig, ein sehr geehrter zu nutzen, um einen Brief an eine Behörde einzuleiten, oder reicht auch guten Tag? Von selbst versteht sich das alles nicht mehr. Bei jeder Mail, bei jedem Brief kann man also ins Grübeln kommen. Selbst die Sprachwissenschaftlerin Professor Bettina Kluge, Gründungsmitglied im International Network of Address Research, stutzt manchmal.
Wir hatten das zum Beispiel jetzt dann bei unserem Prüfungsamt, die jetzt dann eben unsere Studierenden, wenn sie jetzt fertig werden mit dem Studium, nicht mehr mit sehr geehrte Frau XY das Zeugnis übersenden, sondern da steht dann jetzt dann guten Tag, Vorname und Nachname. Und ich habe mich auch gefragt, warum?
Ich denke, in diesem Fall, also bei der Anrede in der schriftlichen Kommunikation oder der Einleitung von schriftlichen Texten, merken wir etwas, dass die Schriftlichkeit insgesamt sehr, sehr viel mündlicher geworden ist. Die Leute schreiben ja heute viel mehr als noch in meiner Jugend. Da hat man gesprochen. Heutzutage sitzen ja alle an ihren Handys und schreiben ununterbrochen. Also die ganze private Kommunikation ist jetzt ins Schriftliche verlagert. Nicht die ganze natürlich, aber sehr, sehr viel mehr als früher. Und dadurch vermündlicht sich die Schriftlichkeit.
Sagt Klaas-Hinrich Ehlers. Horst Simon hat noch eine andere Vermutung. Mit der Digitalisierung und einer Orientierung an der US-amerikanischen Populärkultur habe die informellere Sprache auch bei uns in Deutschland zugenommen. Also ein lockeres Schreiben, ein Schreiben, das ans Mündliche erinnert, könne sich auch so erklären, glaubt er. Guten Tag ist ein Beispiel davon. Manche Mail, anderes Beispiel, beginnt einfach mit Hi. Aber Bettina Kluge vermutet, dass hinter der Entscheidung ihres Prüfungsamtes noch etwas anderes, sehr Spezifisches steckt. Guten Tag, Vorname, Nachname. Diese Wendung macht heute Fehler unwahrscheinlicher. In einer Migrationsgesellschaft weiß nicht jeder auf den ersten Blick, ob hinter einem Vornamen eine Frau oder ein Mann steckt. Sprecherinnen und Sprecher, die gendersensibel agieren wollen, wollen die Festlegung auf Frau und Mann ohnehin nicht zum Zwang machen. Guten Tag, Vorname, Nachname, kann da eine elegante Lösung sein. Was wieder einmal beweist, dass ein Sprachwandel mit der Abnahme von Höflichkeit kaum hinreichend erklärt ist. Eher schon, dass wieder etwas in Bewegung geraten ist. In der Anrede, in der Gesellschaft.
Da kommt Variation zustande und dann ist die Frage, ist das problematisch? Also man kann es ganz anders framen. Man kann sagen, na gut, eben, es gibt halt Variation. Und diese Person, die schreibt mich auf jene Weise an und da lerne ich gleich was über die.
Jede Anrede ist heute also eine Möglichkeit, sein Gegenüber einzuschätzen oder etwas von sich selbst zu verraten. Will ich modern wirken oder konservativ? Nahbar klingen oder professionell distanziert? Klassisch oder progressiv? Gerade geübte Sprechende und Schreibende können die Varianz als Chance verstehen. Andere werden Angst haben, Fehler zu machen, sich schon in der ersten Zeile zu verraten als jemand, der die Regeln nicht beherrscht. Im 19. Jahrhundert weiß man das, dass die Anrede Grund für Unsicherheit, Angst ist. Stichwort Briefkultur.
Da gab es auch ganze Briefsteller, Sammlungen von Briefmodellen, wo man dann eben jetzt dann eben eins aussuchen konnte für den jeweiligen Kontext, um den dann sozusagen anzupassen für die jeweilige Situation.
Briefsteller. So nannte man mal Personen, die für andere, ungeübtere Leute Briefe aufsetzen, auch um Fehler bei der Anrede, bei Titeln und Höflichkeitsregeln zu vermeiden. Bald schon bezeichnet Briefsteller aber ein Genre. Ratgeber voll von Musterbriefen.
Plus dazu dann eben noch lange Listen, eben wie man jetzt dann eine Großherzogin anzuregen hat und so.
Sagt Bettina Kluge. Und Laura Fischelhammer springt noch ein Jahrhundert weiter zurück und erzählt nicht bloß von Briefstellern, sondern auch von den Briefratgebern im 18. Jahrhundert.
Also in sämtlichen Briefratgebern aus dieser Zeit findet man Seiten an Seiten, wie muss man verschiedene Personen, wichtige Personen ansprechen. Also wie spricht man Herzöge an, wie spricht man Könige an. Und dann so eine Abstufung von allen möglichen Adelstiteln und Kirchenfunktionen und Universitätsfunktionen und so weiter. Und das ist sehr ausdifferenziert und da gibt es auch wenig Spielraum, den man hat.
Schreibt man an Geringere als Untertanen, Knechte, Kinder etc., so pflegt man sie zu duzen.
Anweisungen von Georg Philipp Harsdörfer, aufgeschrieben 1656, die bis ins 18. Jahrhundert nachwirken.
Schreibt man an seinesgleichen, so pflegt man sie zu ehren, wie wir von ihnen wollen geehret sein. Und soll sie zum wenigsten geirzt und geherret oder mit ihnen in der dritten Person geredet werden. Schreibet man an Höhere, so muss man ihnen ihren angeborenen Titel beilegen, nach ihren Stand und Amtsdiensten. Solche aber werden nicht auf eine Art geherret. Dann etliche nennet man günstig, andere gestreng, höhere gnädig, gnädigst und allergnädigst.
Ein Geschäft mit der Angst vor dem Fehler, der falschen Anrede, sind solche Ratgeber. Was nur wieder beweist, wie wichtig die Anrede ist, damit Kommunikation gelingt. Man kann sich ja auch nicht vor ihr drücken. Ein Brief ohne Anrede funktioniert nicht. Ein Gespräch ohne du oder sie ist enorm kompliziert. Und deswegen gibt es auch heute noch Ratgeber.
Es gibt allerlei so Regelwerke, wie ich einen Abt eines katholischen Klosters anschreiben soll und wie den Minister und den Unterminister und wen auch immer.
Praxistest. Das Protokoll Inland der Bundesregierung im Bundesministerium des Innern und für Heimat gibt einen Ratgeber für Anschriften und Anreden heraus. Für jeden online einsehbar. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, schlägt dieser Ratgeber 2016 zum Beispiel als schriftliche Anrede für eine Ministerin vor. Und als Schlussformel mit ausgezeichneter Hochachtung oder mit vorzüglicher Hochachtung oder ganz schlicht mit freundlichen Grüßen.
Wer sich dran halten mag, soll sich dran halten. Man kann es auch ignorieren, dieses Zeugs. Solche Ratgeber sind da, damit Leute Geld verdienen. Und das wandelt sich auch wirklich. Also es gibt in gewissen Kreisen, mag es vielleicht sinnvoll sein, wenn ich was erreichen möchte, eine besonders konservative Person vor mir habe, dass ich dann mich an so Regeln halte. Aber ansonsten sind die wurscht. Also da würde ich sagen, die sind wirklich dabei auszusterben.
Musik. Natürlich ließe sich etwas einwenden gegen einen solchen Optimismus. Dass Hierarchien, Unterschiede ja bis heute bestehen und auch eine lockere Sprache nicht darüber hinwegtäuscht. Dass ein Chef, der sich von seinen Mitarbeitern duzen lässt, deshalb noch lange kein Chef sein muss, der auf Augenhöhe agiert. Der Einwand ist völlig richtig, gibt Klaas-Hinrich Ehlers zu. Und doch drücke sich in der Sprache etwas aus. Und wenn es nicht die gesellschaftliche Realität ist, so immerhin der Traum von einer Zukunft.
Meine Lieblingslinguistin Angelika Linke aus Zürich, die sagte mal, in der Sprache träumen wir uns eine gesellschaftliche Zukunft. Also der Abbau von hierarchischen Anreden ist auch immer etwas so wie ein Projekt für die Zukunft. Wir wollen doch nicht mehr, dass Hierarchien eine große Rolle spielen in unserem sozialen Miteinander. Das heißt selbstverständlich nicht, dass es nicht soziale Hierarchien gibt, die sich auch ja zum Teil ganz krass auswirken können. Aber wir wollen nicht, dass unsere Kommunikation von diesen Hierarchien beherrscht wird.
Marie Schöss war das über die Geschichte der Anrede, deren Regeln sich immer wieder geändert haben. Apropos Regeln. Unsere Gesellschaft ist durchzogen von offiziellen und inoffiziellen Regeln. Gutes Benehmen macht das Leben leichter, da sind sich viele einig. Aber was ist darunter zu verstehen? Mehr dazu gibt es in unserem Radiowissen-Feature Protokoll und Etikette – Anleitungen zum guten Ton. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Hi, hier sind die wunderbare Moderatorin Kim Fischer und der ehemalige
regierende Bürgermeister Berlins. Da, Klaus Wowereit.
Das hat doch schon gut geklappt.
Das war nicht so schlecht. Und wir kommen jetzt wieder jeden Freitag mit unserem wunderbaren Podcast
Kim und Klaus.
Genau. Und wir haben richtig viel schöne Sachen im Gepäck.
Wir plaudern eigentlich über alles, ne?
Wir plaudern über alles. Wir plaudern über uns auch ein bisschen. Wir plaudern über das neueste Geflüstere auf roten Teppichen.
Ja, wir wollen auch hinter die Kulissen der Politik ein bisschen gucken.
Ja, und wir haben jede Woche uns vorgenommen, einen Mega-Promi anzurufen.
Ja, du hast ja ein großes Telefonbuch und ich auch.
Du auch? Und es ist eigentlich.
Schauen wir mal,
ja,
wen wir da an die Strippe kriegen.
Ich bin gespannt. Ihr seid herzlich willkommen
bei Kim und Klaus.
Kim und Klaus, der RBB 888 Podcast mit Kim Fischer und Klaus Wowereit. Jeden Freitag neu auf rbb888.de und in der ARD Audiothek.